Es ist etwas, wo ich stolz bin. Die Technologie funktioniert, auch die Reichweiten halten, was sie versprechen. Überall im städtischen Bereich sind wir sukzessive auf dem Weg, das mehr und mehr umzustellen. Und es reicht oft ein bisschen, diesen Kreislaufwirtschaftsgedanken mit hineinbringen. Dann können wir die Welt ein Stück nachhaltiger machen.
What goes on? Der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What goes on? Dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. In der heutigen Episode geht es um tonnenschwere Herausforderungen und um mutige Entscheidungen. Wir sprechen über E-LKWs in der Praxis und über die Frage der passenden Ladeinfrastruktur sowie über den Rohstoff Batterie. Was passiert eigentlich mit einer Batterie nach dem ersten Leben? Heute mein Interviewgast ist der CEO der Saubermacher AG, Andreas Opelt. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf klimafitte Fuhrparks, auf die wirtschaftliche Realität und was die Entsorgungswirtschaft zur Mobilitätswende beitragen kann. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Elektro-LKWs sind der Hoffnungsträger in der Logistik. Wie funktioniert so ein operatives Tagesgeschäft mit einem 26-Tonner, der ein E-Fahrzeug ist?
Also wir haben seit 2023 E-Fahrzeuge im Schwerlastbereich im Einsatz bei Saubermacher und ich muss sagen, wir sind sehr positiv überrascht. Das heißt, die Technologie funktioniert recht einwandfrei, ohne größere Probleme. Auch die Reichweiten halten, was sie versprechen, und wir haben doch jetzt schon 18 LKWs im Einsatz direkt und ein paar auch über Subpartner und können eigentlich nur positiv darüber berichten. Es ist natürlich etwas, wo wir uns umstellen müssen. Es geht nicht auf jeder Tour. Wenn Sie hier die Steiermark anschauen, irgendwo im Mürztal, wo es dann bergauf, bergab geht, lange Touren im ländlichen Bereich, da warten wir noch ein bisschen. Aber überall im städtischen Bereich sind wir sukzessive auf dem Weg, das mehr und mehr umzustellen.
Jetzt hast du das schon kurz gesagt, es geht nicht überall. Was bedeutet dieser Umstieg auf eine elektrifizierte Flotte für Fahrpläne, für die Tour, für das Personal, gesamt aber auch für die betriebliche Effizienz?
Also wo wir Einschränkungen noch haben, ist im Zweischichtbetrieb. Das heißt, die Ladung dieser LKWs kann nur über Nacht passieren, heute mit den aktuellen Lademöglichkeiten. Aber im Einschichtbetrieb schaffen wir es im städtischen Bereich, dass wir Touren vollständig abdecken. Natürlich gilt es immer in der Planung vorauszuschauen. Das heißt, immer wenn wir LKWs neu beschaffen, dann schauen wir, welche Touren können wir eventuell umbauen, dass sie Elektro-LKW-tauglich sind oder welche sind es heute schon. Für das Fahrpersonal ist es ein positives Asset. Ja, wir leiden ja alle unter Personal und speziell unter Fahrermangel. Und hier ist der Elektro-LKW mit seinen Features, aber auch mit seinem Fahrverhalten etwas, das unsere Fahrer als sehr positiv werten und wir in der Personalsuche auch unsere Elektroflotte und unseren Ausbauplan nach vorne setzen, damit wir gute Leute bekommen.
Jetzt brauchen diese großen Fahrzeuge, 18 Stück sind sie bei euch schon an der Zahl, brauchen ja auch große, hohe Ladeleistungen. Da braucht es strategisch ausgeklügeltes Konzept dahinter, würde ich mal sagen. Wie plant ihr da die Ladeinfrastruktur, dass sie sukzessive mit dem wachsenden Fuhrpark mitwächst?
Ich muss sagen, das haben wir etwas unterschätzt, weil die LKWs, die testet man, bevor man sie kauft. Und die Ladesäule, wie man es bei den PKWs kennt, die denkt man, die kauft man von der Stange, aber die gibt es ja für die LKWs noch nicht so lange. Das heißt, wir haben auch bei der Ladeinfrastruktur ein paar Produzenten und Technologien testen müssen, schmerzliche Erfahrungen machen müssen, bis wir jetzt Ladesäulen haben und Ladeinfrastrukturtechnologien, die gut funktionieren. Und dann ist auch hier langfristige Planung angesagt. Denn ein LKW, den kauft man relativ schnell, aber ein Umbau auf einem Abfallwirtschaftsstandort, wo es um Genehmigungen und Platz geht, das ist etwas, das muss man von langer Hand planen. Da haben wir einen Ausbauplan und der endet manchmal nicht bei der Ladesäule, sondern geht bis zum Trafo. Wenn man sich vorstellt, dass wir hier doch eine Vielzahl von LKWs im Einsatz haben, jetzt schon und auch noch weitere dazugeben, dann haben wir oft wirklich 2, 3, 4 Jahrespläne, sogar den Trafo zu erneuern.
Welche Rolle spielt dabei der Netzanschluss und wie gelingt der Spagat zwischen der technischen Machbarkeit und der wirtschaftlichen Vernunft?
Also wir haben auf unseren Standorten heute schon relativ hohe Netzleistungen, weil unsere Anlagen auch relativ viel Strom brauchen. Aber natürlich hat vor 10, 20 Jahren noch niemand vorhergesehen, wie wir die Trafo-Infrastruktur eingerichtet haben, was da auf uns zukommt. Das heißt, wir schauen frühzeitig mit dem Netzanbieter, wie wir auch die Trafo-Leistung erhöhen können, was ist möglich, und gehen meistens jetzt schon in den Maximalausbau, um für die Zukunft vorzusorgen.
Dadurch entstehen ja auch Mehrkosten, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt aber in Österreich umfassende Förderprogramme, weil es einfach politisch ein priorisiertes Ziel ist, die Mobilitätswende herbeizuführen. Da stellt sich nur für mich die Frage, wenn ein Unternehmen wie Saubermacher auf eine E-Flotte umsteigt, reicht die bestehende Förderlandschaft aus? Einfach die Mehrkosten für Fuhrpark, für Ladeinfrastruktur, kann man das dann wirtschaftlich stemmen?
Also ich würde sagen, es gab eine intensive Förderinfrastruktur 2024, wo das wirklich begonnen hat, intensiv gefördert zu werden, wurden 80% der Mehrkosten gefördert. Das war doch erheblich, dafür waren wir auch dankbar. Inzwischen mit 2025 ist das schon auf 60% reduziert worden, auch weniger Fördervolumen war verfügbar. Und da appellieren wir schon ganz stark, dass dies wieder erhöht wird, zumindest beibehalten wird, weil man soll neben dem kommerziellen Erstinvest-Risiko nicht unterschätzen, dass wir natürlich ein erhebliches Risiko mit der Langzeitnutzung eingehen. Heute, ich habe es vorher gesagt, funktionieren die LKWs überraschend gut, aber ob dieser LKW in 8 Jahren noch immer die gleiche Batterieleistung hat und so funktioniert, das wissen wir heute nicht. Das heißt, dieses unternehmerische Risiko gehen wir als Unternehmer alle ein, und ich glaube, das ist auch notwendig, aber es muss auch der Beitrag von der Förderschiene kommen, damit wir das tun können.
Wie realistisch ist denn ein Umstieg, wenn die Ausschreibungskriterien oder zum Beispiel auch die Preissensibilität von Kunden und Kundinnen einfach klare Grenzen setzt?
Ja, ich würde sagen, aktuell ist nicht die beste Zeit. Eine 3-jährige Rezession, die längste Rezession, die wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesehen haben, ist nichts, wo die Kunden jetzt extra Euros im rauen Mengen haben für neue Technologien. Das heißt, hier kämpfen wir schon, dass wir diesen Mehrwert beim Kunden auch platzieren. Es gibt im öffentlichen Bereich aber erste Ausschreibungen, die das gutieren, die zusätzliche Punkte für Elektromobilität angeben. Und wir sind der Meinung, dass dieser Klimawandel speziell auch vom öffentlichen Bereich forciert werden sollte und jede dieser Ausschreibungen im öffentlichen Bereich einen Zusatzkriterienkatalog für Elektromobilität haben sollte.
Was sich fördertechnisch ändern sollte, hast du schon genannt. Was wären noch so Punkte jetzt strukturell, regulatorisch, wo du sagst, das muss sich ändern, damit die E-Mobilität, vor allem die betriebliche E-Mobilität, auch im Mittelstand ankommt?
Also das Thema Genehmigungsdauer für die Errichtung von Infrastruktur ist etwas, wo wir speziell als Saubermacher, wo wir komplexe abfallwirtschaftliche Genehmigungen suchen müssen, schon länger trommeln, dass dies beschleunigt werden muss. Ich glaube, das hört man ja auch immer wieder im Ausbau der nachhaltigen Energie, dass das Thema Genehmigungen eine Bremse ist. Und das ist, glaube ich, was, wo wir in Österreich mit Deregulierung und mit Beschleunigung einfach noch aufs Gas drücken können.
Eine Batterie ist jetzt nicht nur ein Energiespeicher, sondern auch ein Wertstofflager. Wie geht's ihr bei Saubermacher mit den Batterien um? Gibt es da eine Möglichkeit, die zurückzuführen, die wieder zu verwerten?
Wir haben gleich hier um die Ecke in Bremstetten das modernste Batterielager und Batteriezerlegeeinheit Österreichs. Hier können genau diese Großbatterien ankommen. Und das Recycling so einer Batterie ist nicht einfach. Und das funktioniert so, dass wir zuerst die Batterie demontieren müssen ein bisschen, dass wir dann dorthin kommen, wo wir sie tiefen entladen können. Sobald sie dann entladen ist, können wir sie weiter demontieren in die Einzelmodule, können dann es ist ja oft 30% der Batterie ist ein Aluminiumgehäuse, diese Wertstoffe einmal trennen von den wirklichen Batteriemodulen. Diese Batteriemodule müssen wir dann in modernen Hochregallagern, die auch speziell brandgeschützt sind, zwischenlagern, bevor sie dann in spezialisierte Recyclingwerke gehen, damit man wirklich die kritischen Rohstoffe, die seltenen Erden und alles, was sonst dort noch drinnen ist, wieder dem Recycling zuführen kann. Das geht heute, das ist aber auch etwas, was gerade am Start ist. Man kann sich vorstellen, wenn heute Elektro-LKWs gekauft werden, dann gibt es ja nicht morgen schon die Batterien fürs Recycling, sondern kommt dann einmal eine Batterie daher, vielleicht von einem LKW, der irgendeinen Fehler hatte, und in 3 Jahren kommen dann 10 Batterien pro Monat daher, und so muss man auch sukzessive die Infrastruktur fürs Recycling nachziehen.
Es sind aber auf jeden Fall sehr umfassende und komplexe Prozesse, wie ich durchhöre. Was entscheidet denn am Ende des Tages darüber, ob eine Batterie überhaupt ein zweites Leben bekommt? Was passiert nach dieser Demontage, wo man das dann, denke ich mal, entscheiden kann?
Sie sprechen einen guten Punkt an, das zweite Leben. Ich habe vorher das Recycling besprochen. Aber bevor man natürlich das Recycling eingeht, sollte man schauen, kann ich die Batterie noch einmal nutzen als Batterie? Und das funktioniert, indem man so Second-Life-Speicher baut. Wir haben gerade hier im Ecoboard in unserer Zentrale den ersten Second-Life-Speicher in Betrieb genommen, bereits vor 4 Jahren im Rahmen eines Forschungsprojekts. Das ist etwas, wo die Wertschöpfung und die Nachhaltigkeit am höchsten ist. Was man dafür aber braucht, ist möglichst gute Standardisierung bei diesen Batteriemodulen. Weil wenn in jeder Batterie, die wir zurückbekommen, andere Batteriemodule sind, dann tut man sich extrem schwer, solche Second-Life-Speicher zu bauen, vor allem im größeren Stil. Das heißt, wenn man hier eine gewisse Technologiereife bei der Batterieproduktion erreicht hat, dann plädieren wir ganz stark auf eine gewisse Standardisierung, damit eben dieses Thema Second-Life auch im industriellen Maßstab passieren kann.
Was müsste noch passieren, vor allem europaweit, damit man diesen Second-Life Circle quasi sicherstellen kann, sei es sicher wirtschaftlich, aber es auch skalierbar machen könnte?
Ich glaube, auf der europäischen Ebene wurde mit der neuen EU-Batterieverordnung schon ein guter Grundstein gelegt. Der Grundstein geht mehr Richtung Recycling als Richtung Second Life, weil das Second Life an sich kommerziell schon interessant ist. Sofern wir ähnliche Batteriemodule haben, ist das etwas, was wir, glaube ich, automatisch bekommen werden. Was wir nicht automatisch bekommen würden, ist das Thema Recycling, weil das Recycling einer Batterie und das Herausholen des Nickels und der sonstigen seltenen Erden ist einfach ein kostenaufwendiger Prozess. Und hier hat die Batterieverordnung der EU vorgegeben, dass ab 2031 jede neue Batterie mit Sekundärmaterialien produziert werden muss, mit gewissen Prozentsätzen, die dann sogar noch mal in einem Schritt weiter erhöht werden. Und damit forciert man natürlich Recycling, weil jeder Batterieproduzent diese Rohstoffe, diese Sekundärrohstoffe benötigt, weil er sonst nicht auf den europäischen Markt gehen kann.
Es sind einige Schlagworte, die mir da gleich in den Kopf kommen, von Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Rückgewinnung. All das ist in der Abfallwirtschaft gelebte Praxis tatsächlich. Was kann man jetzt aus diesem Systemdenken in der Abfallwirtschaft in die Mobilitätswende mitnehmen oder was kann man davon übertragen?
Genau, wir in der Abfallwirtschaft, in der Kreislaufwirtschaft haben diese Gedanken ja seit Jahren in verschiedenen Produktstoffen. Und wo wir stark plädieren, ist, dass man Mobilitätswende nicht nur so denkt, dass man an den LKW denkt und wo man ihn laden kann, sondern dass man eben diesen Kreislauf denkt. Wie wird die Batterie produziert? Aus welchen Rohstoffen wird die produziert? Wie komme ich zu diesen Rohstoffen? Wie kann ich die vielleicht aus einem Recyclingprozess generieren, um nicht Primärrohstoffe zu nutzen? Wie produziere ich die Batterie so, dass ich sie dann gut zerlegen kann? Vielleicht in Zukunft sogar automatisiert zerlegen kann. Heute haben wir Hochvolttechniker, die wirkliche Spezialisten sind, die man jetzt auch nicht wie Sand am Meer findet in der aktuellen Personalsituation. Und so denkt man den Kreislauf weiter, indem man dann sagt, ich kann die Batterie gut zerlegen, wie kann ich sie gut entladen, wie sind dort standardisierte Module enthalten, die ich dann wieder noch einem Second Life zuordnen kann. Und so geht man schrittweise wieder bis zum Rohstoff, der wieder in die Batterie gehen soll. Und deshalb sind wir dankbar, dass auch rund um das Thema Mobilitätswende wir hier, so wie in Ihrem Podcast, einen Sprechraum bekommen, um diese Kreislaufwirtschaftsgedanken jetzt schon anzubringen.
Und hinaus in die Welt auch zu tragen, andere zu motivieren, da mehr zu machen. Welche Prinzipien, wie zum Beispiel standardisierte Prozesse oder Verfahren, braucht es oder gibt es, damit die Mobilitätswende herbeigeführt werden kann und damit Mobilität auch neu gedacht und organisiert werden kann?
Ich glaube, dass speziell das Thema Ladeinfrastruktur im Lkw-Bereich noch einen großen Fokus benötigt. Wir auf unseren Standorten entwickeln Ladeinfrastruktur aber um die LKWs wirklich zu 80, 90, 100% in Elektroflotte umzuwandeln, brauchen wir auch auf der Strecke Ladeinfrastruktur. Hier gibt es noch extrem wenig. Hier gibt es auch wenig Standardisierung. Das sollte man von Anfang an mit einem Standard arbeiten, damit wir nicht mit 7 verschiedenen Karten auf 7 verschiedenen Infrastrukturen, die unterschiedliche Ladeleistungen haben, damit umgehen müssen, was im Betriebsverkehr einfach nicht möglich ist. Das ist bei den Privat-PKWs etwas, wo sich jeder selber danach richten kann. Dort ist das eine Standardisierung, die wir unbedingt benötigen.
Wie können da jetzt Verkehrs- und Abfallwirtschaft voneinander lernen? Weil es spielt ja auch ineinander. Also es geht ja einher, so wie du gesagt hast, ihr braucht unbedingt mehr Ladeinfrastruktur auf der Strecke. Also was kann jetzt die Verkehrswirtschaft lernen? Was kann die Abfallwirtschaft lernen?
Ich glaube, die Verkehrswirtschaft hat jetzt schon viel gelernt rund um die PKWs, die elektrisch betrieben werden. Ich glaube, hier hat man sicher die letzten Jahre auch rund um dieses Thema Standardisierung sich schon erste Gedanken gemacht. Und wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, würden die Verantwortlichen vielleicht sagen, da hätten wir von Anfang an eine Standardisierung einleiten sollen. Und genau das ist das, was wir hier lernen sollten, dass für das Thema LKWs wir diese Standardisierung gleich einführen. Und für das Thema Abfallwirtschaft können wir dort nur auch einbringen, dass wir die Touren zeigen, dass wir gewisse Ladepunkte oder potenzielle Ladepunkte, die man brauchen könnte, an die Verkehrsplaner weitergeben. Und dann geht man hier Hand in Hand weiter. Denn ich glaube, das ist etwas, was man einfach über Jahre entwickeln wird. Das wird nicht morgen hier sein.
Wir diskutieren das in der Branche ja immer, warum es eher weniger lineares Denken braucht und eher die Tendenz zum Im-Kreis-Handeln. Wie siehst du das?
Es braucht extrem viel mehr Handeln im Kreis, weil wir heute auf einer Erde leben, deren Ressourcen begrenzt sind. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann konsumieren wir trotzdem jedes Jahr noch viel mehr, als wir sollten, von Rohstoffen, von nicht nachhaltigen Energien. Und das ist etwas, wo wir bei jedem Stoff und bei jedem Produkt noch extrem viel Potenzial haben, nicht nur aus der Konsumsicht zu denken, sondern eben auch ein bisschen, und es reicht oft ein bisschen, diesen Kreislaufwirtschaftsgedanken mit hineinbringen, dann können wir die Welt ein Stück nachhaltiger machen.
Zum Abschluss unserer heutigen Episode habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar, was bedeutet es für dich, aus eigener Kraft die Energie- und Mobilitätswende herbeizuführen?
Es ist etwas, wo ich stolz bin, dass wir als Firma Saubermacher Pionier sind mit moderner, neuer, nachhaltiger LKW-Infrastruktur auf den Markt zu gehen. Wir waren 2023 einer der ersten, die das getestet haben, weil wir sehen uns auch in der Verantwortung, diese Dinge früh zu testen, weil irgendwer muss sie testen. Aber persönlich ist das natürlich eine Herausforderung. Als zuständiger Vorstand für das Thema Logistik, auch über all unsere Länder, ist das etwas, das wir vor 10 Jahren in unseren Investitionsplänen noch nicht hatten, wo wir auch Risiken gehen, die wir vorher nicht gesehen hatten. Aber gleichzeitig sehe ich das auch meinen wichtigen Beitrag hier mitzugestalten, damit diese Mobilitätswende auch im Schwerlastbereich schneller vorangeht, als wir uns das vielleicht ohne solche Pioniere vorstellen würden.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas.
Dankeschön.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mobilitätswende auch bedeutet, vertraute Abläufe neu zu denken. Besonders dort, wo Fahrzeuge schwer, streckenlang und Einsätze täglich planbar sein müssen. Saubermacher zeigt, dass die E-Mobilität auch im Nutzfahrzeugbereich keine Zukunftsversprechungen mehr sind, keine Vision mehr sind, sondern gelebte Realität mit all den Herausforderungen, die da auf einen zukommen. Vom ersten LKW, E-LKW natürlich, bis hin zur Batterie, die in die Kreislaufwirtschaft eingebracht wird. Es braucht jede Menge Mut zur Veränderung, es braucht technisches Know-how und auch ein gutes Stück Pionierarbeit. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen und ZuseherInnen fürs Dabeisein. Begleiten Sie uns weiterhin auf unserer Reise zur Mobilitätswende. Bis zum nächsten Mal bei What Goes On.